Sten hat es mit der Poesie und ich lese euch zwei Texte. Einmal aus dem Hohen Lied, Kapitel 8, und dort die Verse 6 und 7. Leg mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring um deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft, so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können die Liebe nicht auslöschen, Ströme sie nicht überfluten. Und wenn einer seiner ganzen Besitz hergäbe, um sich die Liebe zu erkaufen, so würde man nur über ihn spotten. Und Römer Kapitel 8, Vers 38. Römer 8, 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Ich wünsche es denn Gottes Segen für seine Predigt.
Ich lese noch einmal den Titel. Ich glaube, Hannah hat den Titel nicht erwähnt, aber das macht nichts. Das macht nichts. Dann mache ich das.
Ich war nicht sicher, ob es richtig geschrieben war.
Es gibt eben Fragen dazu, ja. Also, das hohe Lied Salomos, Hoffnung für alle. Wirklich?
Also, bei mir stand Hoffnung für alles.
Hoffnung für alle. Es ist provokativ. Das hohe Lied Salomos, Hoffnung für alle. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich fange an mit selbstkritischen Fragen. Warum eine Predigt über das Hohelied? Es gibt doch dringendere und wichtigere Themen wie Freikirchen.ch, Donald Trump und das Sonntagsgesetz. Warum sollen wir Zeit verlieren mit der erotischen Poesie der Bibel? Und ausgerechnet im Bereich Ehe und Sexualität erleben so viele Menschen so viel Frust und Schmerz. Die einen können das Wort Sex nie genug hören und andere wollen das Wort nicht mehr hören, weil es zu schmerzhaft ist. Die einen sind süchtig, die anderen wurden missbraucht. Die einen sind unglücklich, weil sie nicht heiraten können, und die anderen sind unglücklich, eben weil sie verheiratet sind. Ist es nicht gemein, über Ehe und Sexualität zu reden? Gibt es nicht genug andere Themen, die weniger belastet und weniger problematisch sind? Und wie sieht es in der Werbung aus? Da ist Sexualität ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist egoistischer Profit und nicht göttliche Liebe. Und in der Zeit, wo unsere Gesellschaft immer mehr die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft erkennt, ist das biblische Loblied über die exklusive Liebe von einem Mann und einer Frau nach der Hochzeit, ist das noch relevant? In meinen Predigten habe ich vor, die Bücher der Bibel chronologisch durchzunehmen. Also nicht in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel stehen, sondern chronologisch, historisch chronologisch, soweit das möglich ist. Ja, wir wissen nicht alles. Generell hören wir viel von Adam und Eva, von Abraham und den anderen Patriarchen und von Mose und von David. Und darum habe ich entschieden, mit Salomo anzufangen. Vom König Salomo sind die Sprüche von Salomo am meisten bekannt. Und darum habe ich entschieden, mit Kohelet anzufangen. Das heißt Ekklesiastes oder Prediger. Ja, das ist vorbei, das haben wir durchgenommen. Es gibt ein anderes Buch, das auch mit Salomo verbunden wird. Das ist das Hohelied. Ich hätte mir sagen können, dieses Buch ist zu heikel, zu peinlich, zu schmerzhaft und zu wenig relevant in der Endzeit. Fahren wir doch weiter mit dem nächsten Buch in der chronologischen Reihenfolge. Aber nachdem ich mich mit dem Buch Hohelied ein bisschen intensiver befasst habe, bin ich sehr froh, dass dieses Buch in der Bibel steht, und ich bin überzeugt, dass es für alle Menschen relevant ist. Also nicht nur für die glücklich Verheirateten, ja, wenn es überhaupt solche gibt. Für alle Menschen relevant, egal was für einen Bezug sie zum Thema Ehe oder Ehe und Sexualität haben. Dieses Buch zeigt uns nicht nur, wer Gott ist und wie weit wir uns entfernt haben von ihm, sondern auch, dass dieser Gott jede Sehnsucht in uns bestens stillen kann. Wir sollen den Schwerpunkt gerade von Anfang an legen auf den Gott der Ehe und der Sexualität, nicht Sex, nein, der Gott der Ehe und der Sexualität. Gott ist ein guter Gott. Er hat uns Menschen erschaffen, nicht einfach, um noch mehr Sklaven zu haben, die für ihn arbeiten, sondern um uns maximal glücklich zu machen. Das ist Gottes Ziel. Er möchte Freude, er möchte Glück. Gott hat die Ehe und die Sexualität als untrennbares Ganzes erschaffen und hat das sehr gut gefunden. Das lesen wir im ersten Buch der Bibel. Alles, was Gott gemacht hat, hat er sehr gut gefunden. Inklusive Ehe und Sexualität. Und Gott steht dazu. Und zudem vergleicht sich Gott oft in seinem Wort mit einem verliebten Ehemann, der alles macht, damit seine untreu gewordene Ehefrau zurück zu ihm kommt. Und im letzten Buch der Bibel, ja, es hat doch etwas mit Endzeit zu tun, im letzten Buch der Bibel wird das vollkommene Glück der Gemeinschaft der erlösten Menschen mit ihrem Gott verglichen mit einer glücklichen Ehe. Nach den Aussagen von Jesus wird es auf der neuen Erde scheinbar keine Ehe mehr geben. Und wir könnten also den Eindruck bekommen, dass wir das große Glück für immer verpassen, wenn wir nicht vor der Wiederkunft Jesu eine glückliche Ehe erleben dürfen. Vielleicht fokussieren wir uns zu sehr auf die Ehe und die Sexualität und zu wenig über den Schöpfer des Lebens und über den Schöpfer des ewigen Glücks. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass eine Ewigkeit in enger Verbindung mit dem Schöpfer der Ehe und der Sexualität langweilig sein wird. Nein. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein Glück unser himmlischer Bräutigam für uns alle in aller Ewigkeit vorhat. Das Thema Ehe und Sexualität ist hochrelevant, weil es uns zeigt, wer Gott ist und auch was er mit uns vorhat. Alles neu und äußerst glücklich zu machen. Hoffnung für alle. Ausrufezeichen. Kommen wir jetzt zum Buch Hohelied. Egal, ob Salomo selber dieses Lied geschrieben hat oder ob er dieses Lied einfach in seiner Bibliothek hatte, kann beides sein. Lied Salomos, was heißt das? Ein Lied in seiner Bibliothek oder von ihm komponiert, geschrieben. Das ist nicht klar. Aber eines ist klar. Der König Salomo ist durch seine Liebe zu vielen heidnischen Frauen Gott untreu geworden. Das ist klar. Und so hat er weit entfernt vom göttlichen Ideal gelebt, das im Buch beschrieben wird. Also in einem gewissen Sinn passt Salomo gar nicht zu diesem Buch. Am Ende seines Lebens hat es ihm sicher wehgetan zu sehen, dass er das Glück verpasst hat, das Gott für Adam und Eva im Garten Eden und für alle ihre Nachkommen vorgesehen hatte. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er diesen Schmerz hatte am Ende seines Lebens. Mit Salomo kann es uns wehtun zu sehen, wie weit weg wir von der Wonne vom Garten Eden sind. Aber gleichzeitig können wir uns darauf freuen, dass unser Schöpfer für uns einen neuen Garten der Wonne bauen wird, wo jede Sehnsucht gestillt wird und das für immer. Und wir haben alle Sehnsüchte, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, ob wir glücklich verheiratet sind oder nicht. Wir haben alle etwas in unserem Leben, das uns wehtut, wonach wir uns sehnen, etwas, das uns fehlt. Und Gott möchte jede Sehnsucht stillen, bestens und für immer. In den ersten drei Kapiteln vom Hohelied, vom Hohen Lied, haben wir Vorfreude bis zur Hochzeit, bis zur Hochzeitsnacht, also die Hochzeitsnacht, ich sage euch direkt, damit ihr das finden könnt, das ist Kapitel 4, okay? Also, fangen wir an mit Kapitel 2, Vers 5. Da ist ein starkes Wort, praktisch, sehr praktisch. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Es gibt in der Liebe keinen Zufall. Jedes Detail zählt, sowohl positiv wie negativ. Jedes Detail kann eine positive oder eine negative Wirkung haben. Jede Liebesbeziehung mit einem Menschen oder mit Gott braucht Wachsamkeit. Das Glück ist kein Zufall. Die größten Feinde sind oft kleine, süße Füchse. Und darum sollen wir wachen und beten, bis unser himmlischer Bräutigam erscheint. Wir sollen wachen und beten, aber wir dürfen uns auch schon jetzt auf die himmlische Hochzeit freuen. Wir dürfen uns freuen. Vorfreude vor der Wiederkunft Jesu ist angebracht, wie wir es im ersten Teil vom Hohelied sehen, bis zum Höhepunkt in Kapitel 4. Jetzt möchte ich einen Abschnitt lesen aus Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Kapitel 3 jetzt, Verse 1 bis 4. Und übrigens, es ist uns klar, schon wegen der richtigen deutschen Übersetzung und die deutsche Grammatik macht einen Unterschied zwischen weiblich und männlich, aber die hebräische Grammatik macht es noch deutlicher, wer Mann ist und wer Frau ist. Und im Text kann man gut sehen, ob sie spricht oder er spricht. Also sie spricht jetzt, Kapitel 3, 1 bis 4. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden nicht die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los. Das ist ein wunderbares Bild, hoffe ich, unserer Beziehung zu Jesus. Den meine Seele liebt. Viermal steht das. Den meine Seele liebt. Und diese Suche, suchte ich, ich suche, ja, suchen, Vers 2, und endlich fand ich ihn. Und als ich ihn, denken wir an Jesus, als ich ihn gefunden habe, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los. Ist das unsere Beziehung zu Jesus? Ja, lieben wir ihn so sehr, dass wir ihn nicht mehr loslassen wollen? Etwas ist ganz klar im Kapitel 4, in der Hochzeitsnacht, Vers 12. Sie ist am Anfang wie ein verschlossener Garten. Kapitel 4, Vers 12. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Dreimal wird derselbe Gedanke ausgedrückt. Dieser Garten ist nicht öffentlich. Das ist kein Stadtpark. Das ist ein Privatgarten. Der Garten gehört ihr. Aber das ändert sich. Kapitel 4, Vers 16. Sie lädt ihn ein. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Und Kapitel 5, Vers 1, es ist geschehen. Er sagt, ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Dieser Garten, der verschlossen war, gehört jetzt ihm. Das ist sein Garten. Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem König gegessen, meinem Honig gegessen, Entschuldigung. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Ihr verschlossener Garten ist jetzt sein Garten, den er genießen kann. Egal, ob wir das Glück haben, einen ehelichen Garten zu genießen oder nicht. Das ist jetzt Hoffnung für alle. Egal, ob wir dieses Glück genießen dürfen oder nicht, vergessen wir nicht den Gärtner. Sehen wir nicht nur den Garten, den erotischen Garten. Sehen wir den Gärtner. Der Gärtner ist noch wichtiger als der Garten. Unser Schöpfer und Erlöser Jesus bereitet für uns einen Platz vor, damit in seiner Nähe uns überhaupt nichts fehlt, für immer. Jetzt möchte ich euch aufmerksam machen, nicht unbedingt auf die Vergleiche an und für sich, die kulturell bedingt sind und uns manchmal zum Lächeln oder zum Lautlachen bringen, weil diese Kultur weit weg ist von uns. Also wie, was für Vergleiche, also die geliebte Person wird verglichen mit weiß ich nicht was, das ist nicht unsere Kultur. Aber schauen wir auf den Rhythmus. Ja? In Kapitel 4, Verse 1 bis 5, lobt er, das ist eindeutig, er spricht und er lobt ihre Schönheit während der Hochzeitsnacht. Und der Rhythmus ist 7. Er beschreibt seine geliebte Braut in 7 Schritten. Deine Augen ist Nummer 1, dein Haar Nummer 2, deine Zähne Nummer 3, deine Lippen Nummer 4, deine Schläfen, dein Hals, deine Brüste Nummer 7. So, dieses Buch ist realistisch. Nach der Hochzeitsnacht kommt die erste Ehekrise. Er kommt zu früh, sie kommt zu spät, er verschwindet, sie ist verzweifelt. Egal, wie wir das genau interpretieren, auf jeden Fall, es gibt ein Problem in der Beziehung. Ja? Und nach diesem Problem, das lesen wir in Kapitel 5, 2 bis 9, und nachher fängt sie an, ihren Ehemann zu loben mit 9 Punkten. Ja? Ähnlich wie er in der Hochzeitsnacht mit 7, macht sie jetzt 9. Ja? Und sie spricht jetzt von ihm, wie schön er ist. Kapitel 5, Vers 11. Sein Haupt, seine Augen, seine Wangen, seine Lippen, das ist Nummer 4, seine Arme, 5, sein Leib, 6, seine Beine, 7, seine Gestalt, 8, sein Mund, 9. Es gibt eine Steigerung. Wir gehen von 7 bis 10 minus 1. Und später, Kapitel 7, Verse 2 bis 6, kommt er wieder dran und lobt wieder ihre Schönheit. Also er lobt ihre Schönheit. Und in wie vielen Punkten? 10 plus 1. Ja, Steigerung. Er bleibt nicht bei 7. Sie ist gegangen bis 10 minus 1. Er geht auf 10 plus 1, 11. Also 7 Vers 2, dein Gang, deine Schenkel ist Nummer 2, dein Schoß Nummer 3, dein Leib Nummer 4, deine Brüste Nummer 4, dein Hals 6, deine Augen 7, deine Nase, deine, ja, also der Vergleich lassen wir, das ist kulturell bedingt. Ja. Nase ist Nummer 8, Haupt Nummer 9, Haar Nummer 10 und nachher dein Wuchs Nummer 11. Was können wir daraus lernen? Was können wir alle daraus lernen? Diese Beziehung wächst. Ausgerechnet durch Schwierigkeiten wird die Liebe stärker. Durch Schwierigkeiten ist es möglich, dass menschliche Beziehungen zerstört werden. Aber wenn wir dranbleiben, können unsere Beziehungen wachsen und stärker werden, ausgerechnet durch Schwierigkeiten. Durch Krisen. Seien wir immer bereit, einander zu vergeben, wie Jesus uns vergibt. Und so werden wir wachsen in allen unseren Beziehungen. Durch Herausforderungen können wir lernen, unsere Mitmenschen und unseren Herrn immer mehr zu schätzen, wie die Braut im Hohenlied. Ich möchte mit 2 Gedanken aus dem letzten Kapitel abschließen, aus dem Kapitel 8 vom Hohenlied. Also jetzt Kapitel 8, das Ende von diesem Buch, Hohelied. Vers 4. In Vers 4 finden wir zum dritten Mal eine Aussage, die wir schon in Kapitel 2, Vers 7 und in Kapitel 3, Vers 5 gefunden haben. Also jetzt zum dritten Mal, das muss irgendwie wichtig sein. Kapitel 8, Vers 4, zum dritten Mal. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Poetisch, rätselhaft, was können wir damit anfangen? Ich lerne Folgendes draus. Wenn die Liebe noch nicht vorhanden ist, soll sie nicht provoziert werden. Sie soll auch nicht aufgezwungen werden. Und wenn die Liebe da ist, soll sie nicht unterbrochen werden oder zerstört werden. Liebe ist kein Schalter in der Hand. Wir können die Liebe nicht einschalten und ausschalten, wie wir wollen. Die Liebe ist ein Geschenk, nicht irgendein Geschenk. Ein Geschenk aus der Hand unseres Schöpfers. Und für dieses Geschenk sollen wir dankbar sein, weil wir dieses Geschenk weder verdienen können, noch kaufen können oder verkaufen können, noch erzwingen können. Liebe ist ein Geschenk des Schöpfers. Kann nicht aufgezwungen werden, erzwungen werden, gekauft werden, verkauft werden. Gott schenkt uns nicht immer das, was wir wollen, aber er schenkt uns immer alles, was wir brauchen, um völlig glücklich zu sein. Im selben letzten Kapitel, Kapitel 8, im zweiten Teil von Vers 6, lesen wir Folgendes. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Die Liebe in unserem Herzen ist kein Spielzeug. Die Liebe ist eine riesige Kraft. Die positiv auswirken kann, aber auch negativ. Wegen der Liebe für eine Frau oder wegen der Liebe für die Heimat oder wegen der Liebe für eine Ideologie sind Menschen manchmal bereit zu töten. Oder manchmal sind sie bereit zu sterben. Für eine Frau, für die Heimat, für eine Ideologie. Die Liebe bestimmt unser ewiges Schicksal. Die Liebe zur Sünde führt uns zum ewigen Tod. Und die Liebe zu Jesus führt uns zum ewigen Leben. Und was bleibt von einem Menschen schlussendlich nach seinem Tod? Was bleibt, ist, wie dieser Mensch geliebt hat und wie dieser Mensch geliebt wurde. Die Liebe ist das Einzige, was von einem Menschen übrig bleibt. Unser himmlischer Bräutigam Jesus liebt uns so sehr. So groß ist seine Liebe zu uns, dass er bereit war, für uns zu sterben, damit nichts mehr uns von ihm trennen kann. Das ist Hoffnung für alle. Ich danke Jesus dafür. Amen.